Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten Februarausgabe 2025. Mein Name ist Gerolf Meyer und ich begrüße euch zu einer Interviewausgabe hier im Fahrradpodcast Antritt mit einem Special Guest. Und er ist sogar zu mir ins Studio gekommen. Hallo, wer ist da?
Christian Bollert ist mein Name. Relativ unüberraschend vielleicht für die eine oder den anderen, aber in dieser Interviewausgabe ja doch so ein bisschen wie Kai aus der Kiste.
Ne? Ja, ja, also Interviewausgabe habe ich ja bisher gedacht, das sind die, wo ich Leute ja länger spreche.
Ja. Darf ja auch so sein.
Und Tandem heißt das, wenn du dabei bist. Jetzt ist das hier, warum bist du jetzt... Christian, was suchst du in der Interviewausgabe?
Du hast mich gefragt, ob ich nicht dabei sein kann, weil es sehr viel um politische Themen geht, weil es sehr viel um wirtschaftliche Themen geht. Und da habe ich gesagt, naja, wenn du mich schon so nett fragst, komme ich natürlich gerne mal vorbei.
So ungefähr ist es gewesen. Ja. Du moderierst den Brand 1 Podcast.
Von Detektor FM und Brand 1, genau.
Ja. Genau. Ja. Sag mir mal ein bisschen was, sag uns mal ein bisschen was darüber, denn das hat was damit zu tun, warum du hier bist.
Ja, also das ist ein Podcast, den moderiere ich tatsächlich schon seit fast neun Jahren. Im April wären es 9 Jahre. Das ist ein Podcast, den wir zusammen mit der Brand 1 machen, Detektor FM, und wir beschäftigen uns mit Wirtschaftsthemen. Und der Anspruch des Brand 1 Podcasts ist es tatsächlich, dass wir mit Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern ja auf einen Aspekt schauen, der, ich sag mal, jetzt mit der klassischen Wirtschaftsberichterstattung meistens gar nicht so viel zu tun hat. Also wir reden nicht über Börsenkurse oder Bruttosozialprodukt oder irgendwie Exportzölle oder so, eher selten, sondern wir gucken eigentlich auf andere Perspektiven auf Wirtschaft, zum Beispiel neue Lohnmodelle oder nachhaltige Produktentwicklung oder ähnliche Sachen. Und das ist ja eh ganz spannend, weil die Brand 1 ja auch so einen ganz eigenen Zugang hat zur Wirtschaft. Und da haben wir uns vor vielen, vielen Jahren tatsächlich schon immer gedacht, Mensch, das wäre irgendwie cool, ich glaube, es ist schon 11, 12 Jahre her oder so, wenn wir mal zusammen einen Podcast starten würden. Und dann habe ich eine ganze Weile Gabriele Fischer genervt mit E-Mails und habe gesagt, hier, also ist die Chefredakteurin der Brand 1, lass uns das doch mal ausprobieren. Und sie war immer so, ich weiß nicht. Und es ist ja über 10, 11 Jahre her, da war Podcast auch noch nicht so ein Ding. Und dann hat sie irgendwann gesagt, ach komm Christian, wir machen das mal. Und seitdem machen wir das. Und mittlerweile wöchentlich auch, ähnlich wie der Fahrradpodcast. Und macht mir sehr viel Spaß. Also es ist nochmal eine ganz andere Welt, für die ich mich interessiere und in die ich da irgendwie so eintauchen kann.
Und weil du dich dafür interessierst und weil du da fit bist und weil du ja wöchentlich ja mit diesen Themen zu tun hast, habe ich mir gedacht, ich lade dich einfach ein in den Fahrradpodcast Antritt, denn hier soll es in dieser Ausgabe um Fahrradwirtschaft gehen. Denn wir sprechen über die bevorstehende Bundestagswahl Ende Februar mit Vasilis von Rauch vom Verband Zukunft Fahrrad über, ich sag mal, die Hoffnung und die Aufgaben der Fahrradwirtschaft, sich
/ Lobby, ja.
Genau,
ja,
sich zu positionieren. Welche Erwartungen hat man an die Wahl? Welche Erwartungen hat man auch darüber hinaus?
An die Parteien, wie geht man auf die zu? Das finde ich einen interessanten Aspekt, ne? Also wie macht man auch, ich sag mal, Lobbyarbeit fürs Fahrrad? Das finde ich schon irgendwie sehr interessant, ja.
Das finde ich auch interessant, und ob ihr das interessant findet, das könnt ihr jetzt feststellen. Denn hier kommt das Gespräch mit meinem Gast, Christian Bollert.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
Ende Februar, also in gut 2 Wochen, am 23. Februar, um ganz genau zu sein, wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Und planmäßig sollte die Wahl ja eigentlich erst im Herbst stattfinden. Das Auseinanderfliegen der Ampel hat jedoch für diesen eben jetzt vorgezogenen Termin gesorgt. Nach der Vertrauensfrage von Olaf Scholz sind wir deshalb längst mittendrin im Wahlkampf. Die Städte und Gemeinden haben ja bereits die Briefwahlunterlagen verschickt. Und für Deutschland ist es eher ungewöhnlich, dass der Wahlkampf jetzt im Winter stattfindet.
Im Fahrradpodcast Antritt fragen wir uns, was diese Neuwahlen und mögliche Ausgänge fürs Fahrrad bedeuten werden, sowohl für die Menschen, die es nutzen, als auch für die, die mit dem Fahrrad wirtschaften und damit Geld verdienen. In dieser Ausgabe unseres Podcasts sprechen wir mit Vasilis von Rauch. Er ist Geschäftsführer des Verbands Zukunft Fahrrad und der bezeichnet sich selbst als Zusammenschluss dynamischer und innovativer Unternehmen aller Bereiche der Fahrradwirtschaft. Und wir sagen Hallo nach Berlin. Hallo Vasilis.
Ja, schönen guten Tag. Freue mich, hier zu sein.
Vasilis, der Winterwahlkampf, der stellt die Parteien vor ganz neue Probleme. Wie kalt haben euch denn die vorgezogenen Neuwahlen erwischt?
Zum Glück nicht so kalt. Wir müssen keine Wahlhelfer in der Weihnachtszeit organisieren. Zum Glück. Wir hatten, denke ich, ab spätestens Sommer haben wir damit gerechnet, dass das eine große Wahrscheinlichkeit gibt, dass diese Ampel nicht bis zum Schluss durchhält. Das konkrete Prozedere, wie es dann geplatzt ist, war natürlich dann nicht voraussehbar, aber wir haben uns schon sehr früh auch gedacht, dass wir alles fertig haben sollten, um im Herbst möglicherweise dann zu starten. Und auch wenn es sozusagen bei dem Wahltermin Ende 25 geblieben wäre, wären die Wahlprogrammprozesse auch im Herbst losgegangen, 24. Das heißt, wir waren im Prinzip relativ gut vorbereitet. Es bedeutet natürlich jetzt, dass der Wahlkampf sehr, sehr fokussiert auf einzelne Themen ist. Die Wahlprogramme sind sehr kurz. Das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit, hier jetzt mit einer wahnsinnigen Tiefenschärfe in die Themen reinzugehen.
Das ist ganz interessant, weil ich habe tatsächlich in den letzten Wochen immer mal mit verschiedenen Nichtregierungsorganisationen in Berlin gesprochen und die haben mir tatsächlich erzählt, oh Gott, wir haben im Dezember und Januar unsere Urlaube verschieben müssen, um noch Paper zu schreiben und so. Das heißt, ihr wart da wirklich ein bisschen besser vorbereitet.
Ja, wir haben im April 24 uns zusammengesetzt und überlegt, wie sieht die Roadmap aus für den Bundestagswahlkampf Ende 25. Da war auch schon klar, dass wir im September ungefähr, wo der Branchenkongress Viva Velo eingeplant war und dann ja auch stattgefunden hat, dass wir bis dahin unsere Inhalte festhaben wollen, um dann mit konkreten Papers in die einzelnen Wahlprogrammprozesse reinzukommen und auch die Kontakte aufzulegen, weil man muss mit den entsprechenden Leuten, wenn man jetzt nicht die Autobranche ist, die sowieso gefragt wird sozusagen, da muss man natürlich rechtzeitig da sein. Und das bedeutet, dass man zu der Zeit eh starten muss. Wir haben natürlich, ihr kennt ja unser Papier auch, darüber sprechen wir ja wahrscheinlich auch gleich noch. Wir sind ja jetzt auch nicht mit 12 Seiten und unendlichen Ausführungen unterwegs. Das heißt, was vielleicht andere NGOs haben, dass sie jetzt wirklich seitenlange Ausführungen aufschreiben müssen. Das ist bei uns nicht das Thema, sondern bei uns geht es ja wirklich darum, das Thema Fahrrad gesetzt zu kriegen im Zusammenhang mit Wirtschaftspolitik und im Zusammenhang mit Verkehrspolitik. Ja, und dafür waren wir sozusagen ready im Herbst.
Dann kommen wir doch direkt mal drauf, für das ihr sozusagen ready wart. Ihr habt ein Papier geschrieben, das nennt sich Wirtschaftsfaktor Fahrrad. Was sind denn da die wichtigsten Punkte aus eurer Perspektive?
Also das Erste, was wir nach vorne stellen, ist, dass das Fahrrad ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, dass wir eine Zukunftsbranche sind und dass wir als solche auch gefördert werden wollen, insbesondere dann, wenn es darum geht, eine Wirtschaft transformationsmäßig zu begleiten, dass wir eine letztendlich treibhausgasneutrale Wirtschaft schaffen wollen, dass wir mit dem Fahrrad natürlich auch sozusagen verkehrstechnisch eine ganze Menge bewegen können zum Positiven. Und das heißt im Prinzip, wir wollen, dass zur Kenntnis genommen wird. Das ist eben was, was wir merken immer wieder in der Diskussion, gerade mit den Wirtschaftspolitikern, dass das gar nicht bekannt ist, dass wir ein Weltleitmarkt sind, also was den Absatz betrifft und andersrum ja auch mit Bosch, Rose, Riese und Müller und Canyon Rose und ich vergesse jetzt oder sage jetzt nicht alle, aber wir haben ja wirklich wahnsinnig viele global agierende Unternehmen, die tolle Produkte haben, die auch viele Dinge erfinden. Wir haben im Bereich Leasing oder auch bei dem Thema GPS-Tracking und so, wir haben viele Zukunftsthemen, die hier entwickelt werden und haben einen starken europäischen Markt und ich habe das Gefühl, in der Transformationsdiskussion helfen unsere Forderungen, dass wir da gesetzt sein können, weil diese Zukunftsbranche sollte halt nicht übersehen werden, wenn wir über Transformation sprechen. Das ist der erste große Punkt. Da geht es aber sicherlich dann auch um Fachkräftegewinnung, Digitalisierung, bessere Bürokratie, Entlastung von Bürokratie, gerade bei den Mittelständlern, die unsere Branche ja prägen. Der zweite große Block sind ganz konkrete Sachen. Wir haben ja sehr viele Leasingunternehmen bei uns in der Mitgliedschaft. Wir haben bereits fast 20 Millionen Menschen, die in Deutschland Zugang zu einem Dienstfahrrad haben. Das wollen wir absichern im Einkommensteuergesetz und wir wollen auch, dass es Mobilitätsbudgets in Zukunft gibt. Das war der zweite große Block und der dritte, den kennen wahrscheinlich die meisten, die sich mit Fahrrad als politischem Thema auseinandersetzen. Da geht es natürlich um sichere Infrastruktur. Wir haben immer noch 70% der Menschen, die sich unwohl fühlen auf dem Fahrrad. Das ist natürlich ein Zustand, der für unsere Branche ein Riesenproblem ist, weil wenn die Leute sich unwohl fühlen, wenn sie unsere Produkte nutzen, dann ist das natürlich eine Katastrophe. Wir haben 30 Millionen regelmäßige Radfahrer und 60, die es benutzen. 60 Millionen Menschen, muss man sich mal vorstellen, was das auch an Wählerpotenzial ist. Das ist so der dritte große Brocken, den wir uns anschauen und auf den wir fokussieren.
Du hast jetzt eingangs gesagt, das ist in der Politik an einigen Stellen gar nicht so bekannt, was eigentlich die Fahrradwirtschaft in Deutschland auch ausmacht. Eventuell ist das ja auch unseren Hörerinnen und Hörern hier und da gar nicht so bewusst. Hast du da mal so ein paar Kennzahlen für uns, explizit was die Fahrradwirtschaft anbelangt? Also wie viel Wertschöpfung findet da zum Beispiel statt oder wie viele Jobs hängen da dran in Deutschland?
Also wir haben Und das ist wirklich auch was, wo ich sehr froh bin, dass wir das als Verband auch wirklich jetzt kontinuierlich die letzten 3 Jahre immer wieder gemacht haben, weil ich glaube, diese Zahlen brauchen wir. Die hat die Branche lange Zeit so nicht aufbereitet. Wir haben als Wirtschaftsfaktor zusammengefasst, dass wir fast 500.000 Jobs absichern als Wirtschaftsfaktor Fahrrad. Das ist natürlich eine Riesenzahl und die kommt auch nur zustande, wenn man sozusagen das Ganze sehr ganzheitlich anschaut. Wir haben einen sehr, sehr starken Fahrradtourismus in Deutschland, der in der Gastronomie und Hotelgewerbe über 200.000 Jobs absichert, was gerade für strukturschwache Regionen total hilfreich und wichtig ist und was natürlich auch einen nachhaltigen Tourismus fördert. Und dann haben wir so die Kernbereiche der Branche. Das sind ungefähr 60.000 Menschen, die im Fahrradfachhandel unterwegs sind. Das ist der größte direkte Arbeitgeber in der Fahrradbranche. Wir haben einen ganz, ganz ausdifferenzierten und starken Fachhandel, der auch Qualität sichert in Deutschland. Ich denke, dass alle, die das hier hören, Erfahrungen im Fachhandel haben und meistens wahrscheinlich gute, hoffe ich jedenfalls. Und das gibt es in Europa und auf der Welt in der Form nur ganz, ganz selten. Also ich glaube, außer Österreich und Schweiz, wo es, glaube ich, auch schon letztendlich anders ist, gibt es eigentlich in der Form gar nicht. Dann haben wir ungefähr, sagen wir so 15.000 im Bereich Herstellung und dann nochmal 6.000 in dem Bereich Dienstleistungen und Services. Also das sind so insgesamt so ungefähr 74.000, 75.000 Jobs, die wir dieses Jahr hatten. Und dann haben wir uns dieses Jahr in der Studie, über die ich gerade spreche, die heißt übrigens Wirtschaftsfaktor Fahrrad stabil in bewegten Zeiten, kann man sich auch mal anschauen. Da haben wir uns auch, wie das bei solchen Studien dann gerne gemacht wird, die wirtschaftlichen Verflechtungen angeguckt. Also die sogenannten Lieferungen und Leistungen, die dann Unternehmen aus der Fahrradbranche bestellen und die induzierte Beschäftigung, die aus dem Konsum der Einkommen entsteht. Und darauf kommt man dann insgesamt auf 200.000 Jobs, die an der Branche hängen und eben den Riesenbrocken noch zum Fahrradtourismus. Und dann kommt man eben auf diese fast 500.000 Jobs. So, das ist natürlich jetzt eine ganze Menge, was ich erzählt habe, aber summa summarum ist es einfach, es ist ein relevanter Wirtschaftsfaktor, der relevant auch Jobs noch erzeugt, wo Beschäftigung wächst, wo Menschen hinwechseln können. Wir suchen Leute im Handel und das ist im Mobilitätsbereich der einzige Sektor, der im Moment noch nennenswert einstellt. Und das ist etwas, was wir halt ganz, ganz stark nach vorne stellen, weil ihr kriegt das ja auch mit, wenn überhaupt irgendein Thema neben Migration im Moment noch eine Rolle spielt, dann ist es Wirtschaftspolitik und Jobs. Und da haben wir eben auch was anzubieten.
Da habe ich eine Anmerkung und eine Nachfrage. Erstens, 2 Leute habt ihr vergessen, die Fahrrad-Podcast machen, nämlich wir beide. Die könnt ihr noch dazu zählen zu den 500.000.
Und das ist noch mehr als wir beiden.
Ja, es gibt ja auch noch viel mehr, genau. Nein, Spaß beiseite. Mit wem sprecht ihr denn da, also wenn es um wirtschaftspolitische Themen geht? Mit den wirtschaftspolitischen Sprecherinnen und Sprechern der Fraktion oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, wir reden mit den wirtschaftspolitischen Sprecherinnen und Sprechern, wir reden mit den Steuerpolitikerinnen und Politikern. Wir sind jetzt auch, ich meine, das ist jetzt auch nicht alles, was es vorher gar nicht gab, aber wir fokussieren uns natürlich auch sehr stark Richtung Finanz- und Wirtschaftsministerium, auch die Drähte in die Ressorts, in die Ministerien aufrechtzuerhalten und aufzubauen und zu verbessern. Wir hatten jetzt zum Beispiel beim Viva Velo-Kongress, den wir als Fahrradverbände gemeinsam gemacht haben, als Wirtschaftsverbände, hatten wir fast alle wirtschaftspolitischen Sprecher der Fraktionen bei einer Podiumsdiskussion. Und die Zusage von Robert Habeck, der dann Corona hatte und durch seinen jetzt Staatssekretär Bernhard Kluttlick ersetzt wurde. Also wir haben da durchaus hochrangig auch Kontakte gezeigt in der Zeit. Aber was wir auch machen ist, wir sind zum Beispiel beigetreten in die Mittelstandsvereinigung von SPD und CDU. Also weil wir sagen, wir müssen viel früher ansetzen, wir müssen die Programmatiken mitgenommen werden, wenn es darum geht, so Grundsatzpapiere zu schreiben, weil wir merken einfach, wir haben im Prinzip keine Hausnummer als Fahrradwirtschaft in den Themen. Es geht nicht nur darum zu sagen, wir wollen diesen einen Punkt hier noch reinkriegen, sondern wir müssen überhaupt erstmal vorkommen. Und deswegen gehen wir auch auf die Parteitage und sprechen dort mit den Leuten. Also wir haben da schon den Eindruck, dass wir im Moment einen sehr ganzheitlichen Ansatz haben, diese Verankerung der Branche in der Politik zu gewährleisten.
Unserer Wahrnehmung nach ist das ja eine jüngere Entwicklung, ne? Also ich kann mich hier an zurückliegende Gespräche erinnern, da hieß es immer, Mensch, die Fahrradbranche braucht viel stärkere Vertretung in Berlin. Jetzt scheint mir das schon sich in diese Richtung zu entwickeln. Du hast auch vorhin gesagt, oder in meiner Lesart, ist da Raum für Verbesserung, ne? Wie das Politikerinnen und Politikern aus den genannten Bereichen überhaupt bewusst ist. Woran messt ihr euren Erfolg?
Also ich finde tatsächlich, die Teilnahme beim Viva Velo von den genannten Personen war für uns ein Erfolg. Also dass ein Wirtschaftsminister zusagt für eine Veranstaltung der Fahrradbranche, habe ich in den Jahren davor nicht mitbekommen. Gab es, glaube ich, nicht. Und wir haben auch mit dieser Studie festgestellt, also mit den Jobs, die wir belegt haben, dass das zitiert wird an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel kamen wir mit der ersten Studie auch direkt als quasi einzige Quelle im nationalen Radverkehrsplan vor, der nicht wirklich gut ist im Bereich Fahrrad als Wirtschaftsfaktor. Der ist ansonsten, finde ich, ein gutes Papier. Aber zumindest kommt dieses Thema da auch mal vor, Fahrradwirtschaft. Und letztendlich müssen wir uns mittelfristig natürlich daran messen, dass wir dann auch mal in den Parteiprogrammen drin stehen. Da kann ich dem vorgreifen, das ist jetzt dieses Mal noch nicht gelungen. Aber wir haben es auf der europäischen Ebene geschafft, dass in dem europäischen Transformationsprozess der Mobilitätswirtschaft ist die Fahrradwirtschaft vollumfänglich mit drin. Und jetzt geht es natürlich darum, dafür zu sorgen, dass das in Deutschland eben auch Normalität wird.
Ein großes Thema der letzten Monate ist natürlich auch die Krise der Automobilindustrie. Ich nehme mal an, ihr seid jetzt nicht so überoptimistisch, dass ihr sagt, hey, die Fahrradindustrie kann VW ersetzen. Ne? Aber also was sagt ihr da den Leuten, dass trotzdem, ich sag mal, ihr einen Teil zur Transformation beitragen könnt? Oder was ist da eure Agenda?
Genau. Also das ist eigentlich genau das. Wir können uns natürlich und wollen uns auch nicht hinstellen und sagen, wir können hier jeden einzelnen gut bezahlten Job bei einem Autokonzern ersetzen. Ganz klar nicht. Aber wir können Leute einstellen. Wir brauchen Leute in den Werkstätten und im Fachhandel. Und wir haben eine wachsende Branche. Und der Punkt ist an sich, diese Transformationsdiskussion findet ja statt. Das Bundeswirtschaftsministerium und auch das Verkehrsministerium hat Expertengremien und viele Gespräche, Autogipfel oder Mobilitätsgipfel abgehalten in den Jahren zuvor. Und was wir feststellen, ist, dass weder wir noch zum Beispiel auch die Bahnbranche, die ja auch in Deutschland, also wir haben ja auch eine starke, mit Siemens und anderen Unternehmen, eine starke Branche im Bereich Schienenverkehr, dass wir da überhaupt nicht vorkommen. Und das ist natürlich ein strategischer Fehler, weil es ein Blindspot ist. Es ist ja blöd, das außen vor zu lassen, wenn man darüber redet, dass man eine Mobilitätsbranche transformieren will. Und wir wollen in diese Gespräche mit rein. Da haben wir auch von zum Beispiel der IG Metall die Zusage, dass sie uns da in Zukunft bei solchen Transformationsgesprächen mit drin haben wollen. Das funktioniert dann immer dann, wenn man gute Bündnisse bildet. Man muss einfach versuchen, das Fahrrad da auch durch Vernetzung mit dem Schienensektor und dem ÖPNV auf eine Flughöhe zu kriegen, dass wir da wahrgenommen werden. Und da sind wir, glaube ich, als Zukunft Fahrrad auch sehr gut drin, dass wir diese Netzwerke eben bilden und dann mittelfristig da auch reinkommen.
Wenn ihr diese Netzwerke gerade bildet, denke ich so drüber nach und habe so diese klassische, vielleicht klischeemäßige Vorstellung im Kopf, dass so eine Partei wie zum Beispiel die Grünen das Thema Fahrrad natürlich auf dem Schirm hat. Und um das Klischee noch breiter zu machen oder noch klischeemäßiger, so dass irgendwie eine CDU zum Beispiel das Thema nicht auf dem Schirm hat. Ist das so verteilt? Also ist die Reaktion auf eure Argumente so klischeemäßig oder ist das vielleicht noch anders gelagert?
Also es ist nicht so, dass man davon sprechen kann, dass die Grünen das Thema Fahrrad auf der bundespolitischen Ebene jetzt besonders stark vertreten oder in ihren Programmatiken drin haben. Das ist schon ein bisschen mehr. Die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker schon. Aber andersrum ist es durchaus auch so, dass CDU, zum Beispiel Andreas Scheuer, der ja durchaus die Haushaltsmittel erheblich erhöht hat im nationalen, also im Rahmen des nationalen Radverkehrsplans für das Stadt- und Landprogramm zum Beispiel. Da geht es natürlich um Infrastruktur, aber trotzdem, da war schon ein sehr pragmatischer Zugang, weil er einfach gesehen hat, okay, das sind einfach viele Millionen Menschen, denen ich mit relativ überschaubaren Mitteln ein besseres Angebot machen kann. Also ich glaube, wir haben das Problem, dass wir gerne mal in die grüne Ecke gesteckt werden, die Grünen aber gar nicht so stark mit dem Fahrrad agieren. Und umgekehrt haben wir aber auch die Chance, dass wir bei den anderen Parteien eben, also da durchaus auch Alliierte haben und letztendlich mit 30 Millionen regelmäßigen Fahrradfahrenden in Deutschland ist natürlich jede Partei da auch vertreten. Aber insgesamt muss ich schon sagen, also wir müssen da echt noch, also wir können da nicht aus dem Vollen schöpfen, was das Bewusstsein bei den Parteien insgesamt betrifft.
Wer agiert denn aktuell am stärksten mit dem Fahrrad?
Ich denke, wenn man jetzt auf die kommunalen Ebenen guckt, nach Hamburg oder andere Städte, dann ist es schon eher da, wo es Rot-Grün gibt. Allerdings, ich glaube, in Bayern gibt es auch einige Städte, die durchaus auch was fürs Fahrrad tun. Also, ob da nicht auch mal die CSU dabei ist. Aber darauf wollt ihr wahrscheinlich gar nicht hinaus, sondern ich nehme mal an, ihr zielt vor allen Dingen auf die bundespolitische Ebene ab. Und wenn man sich die Wahlprogramme anschaut, dann merkt man, dass das Fahrrad da eine Randnotiz ist jetzt. Und natürlich sind es kurze Wahlprogramme wegen einem kurzen Wahlkampf. Und deswegen kann man auch nicht erwarten, dass man da wahnsinnig tief drinne vorkommt, aber es ist nicht viel und ich befürchte auch, dass in der Gemengelage, die wir gerade politisch haben, wir auch in einem Koalitionsvertrag keinen leichten Stand haben, reinzukommen, sondern dass wir gucken müssen, dass wir mit diesem riesigen Potenzial, was wir anbieten können mit dem Fahrrad, um Probleme zu lösen, die ja nicht weggehen, über die wir vielleicht noch sprechen können, aber wir haben ja wirklich tolle Angebote. Und wenn man ganz pragmatisch drauf guckt, ohne die Ideologiebrille, dann kann man einfach sagen, also Fahrrad einen deutlichen Tacken mehr mitnehmen, ist auf jeden Fall etwas, womit man politische Ziele sehr gut erreichen kann.
Da werden wir ja auch gleich nochmal ein bisschen tiefer reingehen, würde ich sagen. Und du sprichst die Parteiprogramme an. Das können wir hier versprechen. Wir werden uns im Fahrradpodcast Antritt natürlich nochmal genauer die Parteiprogramme angucken in einer der nächsten Ausgaben hier dieses Fahrradpodcasts und nochmal wirklich reingucken, was steht denn da jetzt konkret drin und wie könnten dann beispielsweise auch Koalitionsverhandlungen laufen. Aber ihr fordert zum Beispiel auch sehr konkret in dem Papier, was wir auch angesprochen haben, Wirtschaftsfaktor Fahrrad, dass es wirtschaftspolitische Impulse gibt. Und wenn man da genauer reinguckt, dann sieht man, da geht es auch viel um regionale Wirtschaftsförderung, regionale Wertschöpfung. Was steckt da dahinter? Was ist da die Idee?
Wir sehen in Europa im Moment eine tolle Entwicklung, in Portugal und auch in Frankreich, dass man sich wirklich zusammenschließt und sagt, wir wollen die Fahrradwirtschaft vor Ort besser verankern, in Form von Clustern, in Form von zum Beispiel in Frankreich auch Einbindung in diese Transformationscluster, wo die Autobranche mit drin sind. Und das ist das, was wir als Vorbild sehen ein Stück weit. Also zu gucken, wo gibt es Cluster, die sich anbieten, wo man sagen kann, wenn wir uns hier zusammentun, dann können wir durch diese Vernetzung die Möglichkeit erhöhen, dass hier Innovationen passieren, dass hier Skaleneffekte, Synergien entstehen, dass Wissenstransfer passiert und auf sowas, was quasi im Transformationsbereich der Autobranche schon längst an der Tagesordnung ist, da gibt es Dutzende regionale Netze, wo sich die verschiedenen Unternehmen zusammentun und Strategien überlegen, wie sie sich gemeinsam weiterentwickeln können. Sowas wünschen wir uns auch für die Fahrradbranche.
Also ganz platt gesagt, es wäre aus eurer Sicht klug, ich sag jetzt mal, irgendwo zwischen Braunschweig und Wolfsburg so ein Cluster zu bauen oder in der Nähe von Stuttgart oder in Sachsen beispielsweise, wo es halt Fahrradfirmen und Automobilzulieferer und Forschungsinstitute gibt.
Zum Beispiel, genau. Also Baden-Württemberg sind wir tatsächlich auch im Gespräch, auch im Rhein-Main-Gebiet, auch mit der Kombination auch mit der Eurobike gibt es Gespräche. In Sachsen gibt es ja das Cycling Saxony-Netzwerk, was ich sehr spannend finde. Also ja, genau. Genau so meine ich das.
Neben den wirtschaftspolitischen Impulsen sprecht ihr auch finanzpolitische Maßnahmen an. Welche seht ihr da? Welche sollte es aus eurer Sicht geben?
Wir haben ja in der vorigen Legislatur ein ganz tolles Bündnis gehabt, wo wir mit dem BDI und also dem Bundesverband der Deutschen Industrie und auch dem VDA und dem VDV und der Deutschen Bahn gemeinsam dieses Mobilitätsbudget gefordert haben. Eine total ungewöhnliche Koalition, die aber, finde ich, ein super wichtiges Tool angesprochen hat und einfach auch ein Bedarf, der bei großen Konzernen da ist, dass Mobilität flexibler heute sein soll, dass Menschen Wahlfreiheit wollen bei ihrer Mobilität. Und dieses Mobilitätsbudget ist dann im letzten Moment noch rausgeflogen aus dem Jahressteuergesetz, also im Prinzip über den Bundesrat und da auch wahrscheinlich am Ende vor allen Dingen deshalb, weil die Union einfach sich entschieden hatte, alles Wesentliche zu blockieren, was da noch kommt von der Ampel und umgekehrt sich vielleicht die Ampelparteien noch nicht so genug stark gemacht haben dafür. Wir wollen das Mobilitätsbudget nochmal neu auf die Tagesordnung bringen, weil wir weiterhin sehen, dass das unverzichtbar ist, wenn wir Mitarbeitendenmobilität alltags- und zukunftsfähig machen wollen. Und das Zweite ist, das Dienstfahrradleasing muss aus unserer Sicht ins Einkommensteuergesetz. Ich glaube, wir haben mit dem Dienstfahrradleasing eine Innovation, was den Weg, wie komme ich zu einem guten Fahrrad betrifft, geschaffen, die wirklich richtig toll ist. Also das wollen ja auch international alle möglichen Länder nachmachen. Wenn man mit Händlern oder auch OEMs, also Markenherstellern spricht, die sagen alle, ohne das Leasing sähe die Sache 24 und 25 noch viel schlimmer aus und wir hätten in der Branche noch deutlich gravierendere Probleme. Also das ist ein unheimlich wichtiges Thema, sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Branche. Wir wollen, dass das ins Einkommensteuergesetz kommt und das ist auch was, wo wir eben sehen, da kann man mit einer relativ kleinen Maßnahme einen Rieseneffekt erzielen und deswegen ist das Zweite, was wir ganz konkret fordern.
Was wäre der Effekt konkret, wenn es in das Einkommensteuergesetz einziehen würde?
Man hat eine Planungssicherheit über die aktuelle Erlasslage hinaus. Im Moment ist es so, es gibt einen Erlass, der im Prinzip sinngemäß sagt, behandelt das Fahrrad bitte wie ein Kraftfahrzeug, wenn es als Dienstfahrrad genutzt wird. Und auch mit der Vergünstigung, die ja für Elektro- und Hybridfahrzeuge eingeführt wurde, so wird auch das Fahrrad behandelt. Das heißt, wir haben eine Vergünstigung, die bis 2030 läuft und wir haben grundsätzlich das Ticket über diesen Erlass, den die Finanzbeamten auf Länder- und Bundesebene erlassen können, haben wir quasi so eine Art Papier, das sagt, ja, das soll so behandelt werden wie das Auto. Das kann jederzeit abgeräumt werden, um es mal ganz drastisch zu sagen. Wenn es also wirklich ans Eingemachte geht, was Haushaltsmittel betrifft, dann kann man da schon ein bisschen Geld sparen, weil es ist ja eine Steuervergünstigung. Und wenn wir es im Gesetz haben, wenn es im Einkommensteuergesetz steht, dann würde das zwar erstmal haushalterisch überhaupt keinen Unterschied machen. Diese Maßnahme kostet nichts sozusagen, aber wenn sie im Gesetzestext drin steht, dann braucht man auch ein Gesetzesverfahren, um es wieder abzuräumen. Das heißt, man hat eine höhere politische Hürde, es abzuräumen. Und die Branche hat eine ganz andere Planungsgrundlage, weil auch Investoren zum Beispiel sehr, sehr skeptisch reagieren auf Grundlage dieses Erlasses. Also man würde vor allen Dingen eine Rechtssicherheit erhöhen. Und dann kommen noch so ein paar Nebeneffekte. Das ist jetzt so ein bisschen das Kleingedruckte, aber wenn man sich jetzt vorstellt, ein Auto und ein Fahrrad sind ja ein bisschen unterschiedliche Verkehrsmittel. Und beim Leasing von Autos ist im Gesetzestext steht zum Beispiel sowas drin, nur fest verbautes Zubehör ist leasingfähig. Das mag beim Auto Sinn machen. Beim Fahrrad ist es beim Schloss, beim Helm, bei der Klickbeleuchtung ja Teil des Konzepts, dass es eben nicht immer fest verbunden mit dem Fahrrad ist. Und dementsprechend gibt es unheimlich viele Punkte, wo man dann als Unternehmen, als Fahrradhändler, als Leasinggesellschaft nicht weiß, kann ich das jetzt rechtssicher hier meinem Kunden mitgeben? Gleichzeitig gibt es natürlich den Druck unter den Leasing-Providern, dass man sagt, wenn der eine das anbietet, dann will man das selber natürlich auch machen. Und man hat im Prinzip durch diese Gleichsetzung mit dem Auto viele, sag ich mal so, Probleme im Detail. Und die würde man mit einer Einkommensteuerregelung dann auch in den Griff kriegen können. Und deswegen glaube ich, dadurch, dass das wirklich mittlerweile, würde ich sagen, der wichtigste Markttreiber im Fahrradmarkt ist, wäre das eben ein riesiger Fortschritt für uns, wenn wir da Klarheit hätten.
Ja. Das kenne ich auch so aus Diskussionen, ne? Dass so ein geleastes Rad, wie ist denn das jetzt? Kann ich da einen anderen Reifen draufziehen und wer darf das dann machen und so?
Zählen die Schuhe dazu?
Genau. Und wenn ich dich richtig verstehe, geht es also da um Planungssicherheit. Und wenn ich dich nochmal richtig verstehe, ist es also so, dass bisher das Dienstradleasing eher so ein Fahren auf Sicht ist, weil es eigentlich mit jedem Haushalt gekippt werden könnte.
Also es müsste schon eine konkrete Initiative geben, diesen Erlass abzuschaffen sozusagen. Also es hängt nicht an den Haushaltsverhandlungen jährlich, aber es ist eine Initiative denkbar. Und ach, das ist dann auch ein Verwaltungsakt, das ist keine Entscheidung der Regierung sozusagen. Das können die Lohnsteuerleiter der Länder sozusagen entscheiden. Genau, und das hat bisher seit 2012 gut funktioniert. Und man kann natürlich auch sagen, wir sind auf einer gewissen Flughöhe. Ja, wir haben weit über die Hälfte der DAX-Konzerne, wir haben weit über 100.000 Unternehmen, wir haben Millionen von Menschen, die Dienstfahrräder nutzen. Ich glaube, wenn man das jetzt einfach abräumt, da würde man auch unverhältnismäßig viel Ärger bekommen politisch, sowohl von den Unternehmen, die es anbieten, als auch von den Kundinnen und Kunden, dafür, dass man am Ende nicht wirklich viel Geld einspart, weil es ist kein besonders teures Modell. Und trotzdem ist es halt für Unternehmen, die für die nächsten 10 Jahre planen, wie entwickle ich mein Unternehmen weiter, wie stelle ich Leute ein, vielleicht auch welche Investoren suche ich mir, um Wachstum zu finanzieren. Da ist natürlich auf 5 bis 10 Jahre Sicht, ist so ein Erlass dann halt schon ein bisschen wackelig. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass es da in den nächsten 2, 3, 4 Jahren zu Problemen kommt, aber es ist einfach das weniger solide Fundament, das muss man schon so sagen.
Also ihr wollt euch da eigentlich emanzipieren, sage ich mal, vom Auto so ein bisschen auch. Ja.
Auch das, klar.
Dann vielleicht auf den dritten Punkt noch mal ein bisschen genauer drauf geschaut. Das ist der Punkt Infrastruktur. Und ich glaube, das ist das, womit die allermeisten Hörerinnen und Hörer natürlich im Alltag noch viel mehr zu tun haben, als jetzt die Frage, ob sie ihr Dienstrad von der Steuer absetzen können. Auch wenn das natürlich, wie du ja völlig richtig sagst, mittlerweile ja Hunderttausende oder Millionen Leute sind, die das auch nutzen. Was fordert ihr denn bei der Infrastruktur? Also wenn ihr jetzt sozusagen in einer idealen Welt am neuen Koalitionsvertrag dann mitwerkeln könntet, was würde da in Sachen Infrastruktur drinstehen?
Also in der idealen Welt würde in dem Koalitionsvertrag drinne stehen, dass wir eine überjährige gesicherte Fahrradmilliarde haben, die sozusagen nicht jedes Jahr neu verhandelt wird, sondern wo klar ist, wenn eine Kommune zum Beispiel jetzt plant, eine große Fahrradbrücke oder einen Tunnel zu bauen oder einen Radschnellweg, der große Verlagerungspotenziale hat und den Menschen das Fahrradfahren viel leichter macht und das dauert 3, 4, 5 Jahre von Planung bis Umsetzung, dass sie dann davon ausgehen können, sie haben diese Mittel über diese Jahre verfügbar und haben nicht Sorge, in 2 Jahren gibt es eine andere Haushaltsentscheidung und dann ist das alles für die Katz sozusagen. Und dass sie dementsprechend dann natürlich auch Leute einstellen und so weiter. Das heißt, diese finanziellen Mittel überjährig sollten vorhanden sein. Ob man das jetzt am Ende über einen Fonds macht oder wie man sowas löst, ich glaube, da hängt es auch sehr an den Parteien, welche Präferenzen die haben und was dann letztendlich auch rechtlich machbar ist in dem Verhältnis zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Wir haben den Fonds vorgeschlagen, weil er sehr stark in der Diskussion ist und weil es aus unserer Sicht eine attraktive Lösung ist. Ziel muss aber, wie gesagt, sein, es muss halt überjährig und langfristig vorhanden sein und sicher sein, diese Mittel. Das ist eigentlich das Kernding. Und natürlich, das muss man auch sagen, müssen auch die Kommunen und die Länder ihren Teil erfüllen. Also diese Fahrradmilliarde kommt ja im Prinzip daher, dass man sagt, plus minus 10 Euro pro Kopf, bisschen mehr als das bei 85 Millionen Menschen in Deutschland. Und diese 10 Euro pro Kopf, die der Bund investieren soll, sollen auch Kommunen und Länder investieren. Und auch da hakt es natürlich. Das heißt, wir müssten im Prinzip auch erreichen, dass eine Bundesregierung dann sagt, so Leute, Länder und Kommunen, wir wollen das gerne auch, dass ihr das macht, weil letztendlich, damit wir die holländischen Verhältnisse hinkriegen, brauchen wir halt dann eher diese 2,4 bis, weiß ich nicht, 2,8 Milliarden in Summe aus Bund, Ländern und Kommunen. Und dann kommen wir auf diese fantastischen, wünschenswerten Strukturen, die wir vielleicht in Holland oder in Kopenhagen finden.
Und das ist ja eigentlich gar nicht so viel Geld. Also wenn man jetzt im Bundeshaushalt anguckt, 2,5 Milliarden, ganz ehrlich, die werden häufig schnell ausgegeben.
Das ist genau der Punkt, den hätte ich jetzt gerade noch gesagt und du nimmst es mir quasi genau aus dem Mund. Das ist völlig richtig. Das ist genau der Punkt. Ja, guckt euch den ÖPNV an, den wir natürlich genauso brauchen, aber da sind die Finanzierungslücken 10, 15 Milliarden im Jahr. Und wenn man die Fahrgastzahlen verdoppeln will bis 2030, ist es nochmal mehr. Wenn wir auf Autobahnen und Straßenausbauten gucken, dann kommt man damit keine 2 Kilometer weit mit diesen Mitteln. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es sind eigentlich, gerade wenn man es mit dem Straßenhaushalt vergleicht, sind es Peanuts. Und gleichzeitig wissen wir aus Holland und wissen es auch aus Deutschland, wenn wir eine komfortable Infrastruktur anbieten, dann metert das richtig. Dann wird der Radverkehr zu einem richtigen Erfolgsmodell und man schafft am Ende mit einem sehr kleinen Invest einen sehr großen Mehrwert für die Menschen, die täglich unterwegs sind auf den Straßen. Insofern völlig richtig. Es ist eigentlich ein No-Brainer, dieses Geld zu investieren. Und deswegen meinte ich das auch vorhin, wenn es einen pragmatischen Ansatz gibt und wir das hinkriegen, das aus dieser Ideologiedebatte rauszuhalten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ein Politiker oder eine Politikerin sagt, naja, ich habe hier echt ein Problem im Mobilitätsbereich. Die Menschen müssen günstige und sichere Wege haben, wie sie zur Arbeit kommen. Ich kann hier aber auch nicht jedes Jahr 20 Milliarden für einen Bustakt ausgeben oder die 100.000ste, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen polemisch klinge, Autokaufprämie mit der Gießkanne ausgießen, sondern dann muss ich halt mal den Radwegeausbau und die Vergünstigung über ein Mobilitätsbudget oder Dienstradleasing attraktiv machen. Und dann werden ein paar Millionen mehr Menschen und Wege täglich mit dem Fahrrad gemacht werden.
Wie kriegt ihr das denn hin, das aus dieser Ideologiedebatte, die du nennst, rauszuholen? Denn wir haben hier erst vor kurzem zum Beispiel mit jemand von Changing Cities, also in Berlin, gesprochen über konkrete Entscheidungen, die jetzt in Berlin getroffen werden. Ne? Da gibt es ein Mobilitätsgesetz und trotzdem werden Mittel zusammengestrichen in einer Größenordnung, dass ich da wirklich einmal erschrocken nachfragen musste, weil ich die Zahl so gar nicht erwartet habe. Also da passieren ja trotzdem Schritte in eine Richtung, wo man eigentlich sagen würde, das ist nicht dieser Pfad der Vernunft, den du da eben beschrieben hast, ne? Dass man da, das ist nicht der No-Brainer offensichtlich. Wie geht man damit um?
Also, was wir tun ist, und das haben wir auch schon bei der Ampel gemacht, wir fokussieren auf Innovationen, auf Wahlfreiheit, auf den Wirtschaftsfaktor und argumentieren das ganz konsequent an diesen Linien entlang, dass wir mit dem Fahrrad ein Produkt haben, was den Menschen eine Wahlfreiheit ermöglicht, was von vielen Menschen, von 30 Millionen, wie gesagt, regelmäßig, von 60 Millionen wird es überhaupt genutzt. Also eine sehr große Mehrheit in Deutschland der Menschen fährt Fahrrad. Es ist also was, wo auch die Menschen weiter sind, glaube ich, als die Politik. Die benutzen das Fahrrad schon an vielen Stellen, sobald die Radwege da sind, völlig selbstverständlich. Das stellen wir natürlich in den Vordergrund in der Kommunikation. Und als zweites suchen wir eben die Bündnisse mit zum Beispiel dem Verband der Verkehrsunternehmen, dem VDV, in dem Bündnis Nachhaltige Mobilitätswirtschaft, wo auch noch Allianz pro Schiene und Bundesverband Carsharing drin sind, wo wir dann zum Beispiel zeigen, wir haben 1,7 Millionen Jobs, die an den nachhaltigen Verkehrsmitteln dran sind. Und so versuchen wir das auszubauen. Dann kriegen wir natürlich eine andere Aufmerksamkeit auch in der Politik mit solchen Sachen und versuchen da uns aus dieser Ideologie-Ecke rauszuholen und stärker eben in diese, was können diese Branchen für die Gesellschaft tun, was kann das Verkehrsmittel für die Gesellschaft tun, reinzukommen. Das ist ein Teil. Und ein zweiter ist, dass wir jetzt auch versuchen, mit Gewerkschaften, Sozial- und Umweltverbänden durchaus auch mal über das Thema zu reden, weil auch die in ihrer Kommunikation das Fahrrad häufig sehr wenig, sage ich jetzt mal, komplex darstellen. Da kommt das E-Bike kaum vor, da kommt die Verknüpfung mit dem ÖPNV nicht vor, da kommt der NRVP nicht vor, also der Nationalradverkehrsplan. Das ist also auch da, die vermeintlich auf unserer Seite stehen, können da auch noch deutlich besser zum Fahrrad kommunizieren. Das heißt, wir sprechen auch mit denen, weil natürlich ist es ein Riesenvorteil, wenn andere positiv über unsere Branche und unser Verkehrsmittel sprechen und wir das nicht unbedingt immer selber machen, weil bei uns ist es ja auch erwartbar. Ja, ich meine, was würden wir sonst tun oder was wären wir für schlechte Lobbyisten, wenn wir das nicht machen würden? So, das sind, sagen wir mal,
Das ist ganz interessant, weil ich glaube, es widerspricht auch so ein bisschen, ich sag mal, dem Klischee, dass ihr jetzt versucht, ich sag mal, Frau Klöckner, Herrn Söder und Herrn Merz zu überzeugen, sondern ihr versucht es tatsächlich eher über die Verbände, über die Gewerkschaften, über die Parteitage, die du angesprochen hast, also so ein bisschen von unten.
Ja, also wir versuchen natürlich von unten in den Parteien uns zu verankern, eben in den Wirtschaftsvereinigungen, das hatte ich ja auch erwähnt, dass wir da Mitglied geworden sind, über die Verbände. Wir müssen im Prinzip so ein Grundrauschen erzeugen, dass das Fahrrad gesetzt ist als ein Teil von der Mobilitätswirtschaft. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall tun müssen. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch die Geschichten erzählen von der Krankenschwester, die morgens um 5 mit dem E-Bike vom Speckgürtel in die Kommune reinfährt, weil sie keinen Parkplatz findet oder weil der ÖPNV zu der Zeit noch nicht fährt. Es gibt ja diese Geschichten, wo es genau das Gegenteil von dem ist, was uns vorgehalten wird, dass wir so ein Wohlfühlthema wären für die Latte Macchiato Bubble in Berlin Mitte.
Oder Leipzig, habe ich auch schon gehört.
Genau, also es ist das Gegenteil. Wir sind für viele Menschen, die jenseits von Umwelt- und Klimaaspekten das Fahrrad wählen, sind wir ein tolles Angebot. Aber, und das muss man, finde ich, auch sagen, wir haben es natürlich am Ende nicht in der Hand. Ja? Wir können unseren Teil dazu beitragen. Aber wenn eine Diskussion im Verkehrsbereich so geführt wird, wie sie geführt wird, dann ist es natürlich auch so, dass die Verantwortung auch bei den Politikerinnen und Politikern liegt, da redlich vorzugehen. Ja, wenn jetzt gleichzeitig der eine sich nicht zu blöde ist, um Lastenfahrräder mit Steinzeit gleichzusetzen, während sein Parteikollege in einem anderen Bundesland eine erfolgreiche Lastenfahrradkaufprämie durchgebracht hat und davon spricht, welche tollen Potenziale man mit Lastenrädern schaffen kann. Wenn das innerhalb von einer Partei passiert, dann müssen sich die Parteien natürlich auch irgendwie mal Gedanken machen, ja, wie glaubwürdig sie damit dann am Ende sind. Und solche Sachen, also ich sag mal, der Lacher und der Effekthascher, den man halt hat als konservativer Politiker, wenn man sich da übers Fahrrad lustig macht, das wird wahrscheinlich eine Weile dauern, leider. Und verstellt natürlich dann auch den Blick für diese pragmatische Seite, die das Fahrrad anbietet.
Das ist dann wahrscheinlich das, was du mit Ideologie meinst, was du vorhin schon angespielt hast.
Ja,
also
genau.
Solche Aussagen und so ein Verhalten.
Das Absurde ist ja eigentlich, muss man ja schon sagen, ne? Also das, wie wir kommunizieren, basiert auf Fakten, auf messbaren Studien, auf Zahlen, Daten und so weiter. Trotzdem wird uns die Ideologie entgegengehalten. Und ich glaube schon, wenn man das nüchtern anschaut, dann sieht man, dass die Polemik und die Ideologie eigentlich nicht auf unserer Seite, sondern eher auf der anderen ist. So.
Ganz zum Abschluss dieses Gesprächs, diese Wahl, die jetzt kommt, in wenigen Wochen ist es soweit. Wie wichtig ist die fürs Fahrrad? Was steht auf dem Spiel? Steht was auf dem Spiel?
Ja, ich meine, ich glaube, wir dürfen uns nicht vormachen, dass jetzt die nächste Koalition das Fahrrad auf ein Next Level nach oben bringt. Ich glaube, was wir schaffen müssen, ist ein grundsätzliches Bekenntnis dazu, dass wir das Fahrrad mitdenken als Kombination mit dem ÖPNV im Bereich der mitarbeitenden Mobilität, dass es eine vernünftige Infrastruktur gibt, die Menschen anspricht. Diese grundsätzliche Zusage, die muss irgendwie drin sein, damit Menschen in Zukunft auch das Gefühl haben, wenn ich ein Fahrrad kaufe, dann kaufe ich ein Verkehrsmittel, mit dem auch geplant wird. So. Und diese Sicherheit brauchen Konsumentinnen am Ende, damit sie dann auch die Alltagsfahrräder auch wieder kaufen. Und das ist ja schon im Moment einfach ein Thema, dass wir mit einer Kaufzurückhaltung zu tun haben, die uns allen zu schaffen macht. Geht natürlich anderen Branchen auch so. Aber ich glaube, dieses grundsätzliche Commitment, das muss in der Koalition drin sein. Und dann wird es darum gehen, dass wir während der Legislatur die Kontakte nutzen, um dann eben, sagen wir mal, diese kleinen Stellschrauben, die viel bewegen können, anzuziehen. Weil es ist im Moment einfach so, dass man mit Klima und, sagen wir mal, mit einer Veränderung in der Mobilität, da holt man im Moment nicht so wirklich viel Punkte mit in der Öffentlichkeit. Und deswegen wird es, glaube ich, auch in den Koalitionsverhandlungen und so weiter eine untergeordnete Rolle spielen. Da dürfen wir uns, glaube ich, wie gesagt, und brauchen wir uns auch nichts vormachen. Das war ja vorher auch nicht anders. Wir müssen einfach gucken, dass wir den Pfad, glaube ich, weitergehen, den wir jetzt gegangen sind. Und natürlich müssen wir hoffen, dass sich die neue Regierung diese ganzen Themen, die Transformationsthemen und so weiter auch wirklich vornimmt und annimmt. Wir können uns natürlich nicht leisten, dass jetzt eine Regierung drankommt, die sagt, wir erzählen den Leuten jetzt einfach, dass alles so bleiben kann, wie es ist, und die vorher waren schuld und dann verlieren wir nochmal 4 Jahre. Das wäre fatal.
Eine realistische Einschätzung von Vassilis von Rauch. Er ist Geschäftsführer des Verbands Zukunft Fahrrad. Wir sagen vielen Dank für die Einblicke in die Fahrradlobbyarbeit in Berlin kurz vor der Bundestagswahl 2025. Und eine letzte Frage habe ich noch. Hoffst du trotzdem irgendwann mal eingeladen zu werden, dann, wenn die Koalitionsgespräche stattfinden, oder einer von euch?
Wir haben unsere Kontakte, wir werden die auch nutzen. Ich bin mir sicher, wir werden das ein oder andere Gespräch führen. So ist es nicht. Und ich hoffe, dass wir dann beim nächsten Mobilitätsgipfel und Transformationsgipfel für die Mobilitätswirtschaft mit unseren Themen mit am Tisch sitzen. Da hatten wir die Zusage vom BMWK tatsächlich, es wird nicht nochmal eine Industriestrategie ohne das Fahrrad geben. Und darauf hoffe ich, dass wir dabei sind und dass wir da dann auch wirklich was reinbringen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Dann nehmen wir doch das BMWK beim Wort an der Stelle. Vielen Dank.
Danke euch.
Ich bin ja eher so der Fahrrad-Nerd.
Ja, würde ich unterschreiben.
Falls du mir das glaubst. Ja. Und ich persönlich habe solche Themen wie das Leasing sollte jetzt auch mal ins Einkommensteuergesetz, die habe ich nicht auf dem Schirm. Insofern finde ich das interessant.
Hatte ich ehrlicherweise vorher auch nicht. Also bin, naja.
Ja, und wir haben ja aber auch schon seit einer Weile über diese Lobbytätigkeit gesprochen, ne, und dass sie ausbaufähig ist. Und ich finde, Vassilis hat so einige Punkte genannt, wo auch, ich sag mal, die optimistische Perspektive ist, da ist Raum noch, das Fahrrad besser zu platzieren. Und es sind jetzt inzwischen auch die Leute da, die das machen. Also bei allem, weiß ich nicht, Durcheinander, was vielleicht so gerade herrscht, finde ich, kann man da optimistisch drauf schauen, wenn man das möchte.
Ja, es gab so wirklich einzelne Aspekte, hat man wahrscheinlich in dem Gespräch auch mitbekommen, wo ich dachte, ah ja, guck mal an, da waren sie vielleicht 2, 3 Schritte auch schneller als andere Verbände und Organisationen. Also beispielsweise, dass sie schon im September an diesem Papier gearbeitet haben und so. Also das war schon, also ich kenne ja tatsächlich auch durch den Brand 1 Podcast, aber auch durch viele andere Gespräche so ein paar Leute, die in Berlin so unterwegs sind. Und da sind ziemlich viele dann doch kalt erwischt worden. Nicht im Sinne von, haben wir nicht gedacht, dass das mal platzen könnte, aber im Sinne von, ah, wir haben jetzt noch gar keine Papiere. Und wir müssen jetzt noch Termine machen und so. Und da waren sie doch 2, 3 Schritte weiter. Und ich find's auch spannend, wie sie, ne, mit den Wirtschaftsverbänden von der CDU und von der SPD agieren und so. Also das ist schon ganz interessant.
Ja, also ich habe einiges gelernt in diesem Gespräch. Und ich kann gleich mal einen Ausblick geben auf die nächste Folge. Die ist regulär wieder eine Tandem-Ausgabe im Fahrrad-Podcast Antritt. Und
das heißt, ich darf wieder dabei sein?
Genau, da ist wieder, Christian Bollert ist wieder mit am Start.
Ach, schön.
Aber nicht nur Christian Bollert, denn auch die Tandem-Ausgabe ist ein bisschen aufgebohrt quasi. Wir sprechen wieder unter anderem über die Bundestagswahl, denn wir gehen davon aus, dass nicht alle Menschen, die diesen Fahrradpodcast hören, zur Fahrradindustrie gehören oder irgendwie damit zu tun haben.
Ist eher unwahrscheinlich, ja.
Viele von euch sind auch.
Und vor allen Dingen Wählerinnen und Wähler.
Richtig.
Ja.
Und deswegen haben wir unsere Kollegin Issa beauftragt, sich mal durch die Parteiprogramme zu fräsen und uns zu sagen, was da eigentlich an verschiedenen Stellen bei verschiedenen Parteien zum Fahrrad drinsteht. Denn ich persönlich habe da noch überhaupt keinen Überblick.
Finde ich total gut. Ist ehrlicherweise auch eine Aufgabe, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, die ich gerne selber gemacht hätte, sich mal so die Parteiprogramme nehmen und dann durchzusuchen nach Schlagwörtern und das ein bisschen zu systematisieren, ist so eine Sache, die mir als Journalist sehr, sehr viel Spaß macht. Ja.
Ja, wir haben uns ja aber auch aktiv dafür entschieden, weil wir gesagt haben, es ist vielleicht auch gut, wenn das mal jemand macht, der nicht seit Ewigkeiten hier im Fahrradpodcast Antritt rumsteht und so.
Ich bin total gespannt auf die Perspektiven von Esther. Ja, ich sag nur, so die Aufgabe an sich ist sowas, also es gibt Sachen, die machen mir keinen Spaß. Und das ist aber so eine Sache, die macht mir Spaß. Und dann frage ich mich, aber das werden wir sie vielleicht einfach mal fragen, ob sie irgendwie so KI genutzt hat oder so, ChatGPT oder Gemini oder so, um zu sortieren. Also es könnte ja ein Ansatz sein, dass man sagt, man hier, guck doch mal bitte im Wahlprogramm der Linken nach dem Thema Fahrrad oder so. Also dass man nicht selber ein PDF-Programm der Wahl aufmacht und nach Fahrrad sucht, sondern vielleicht das, aber da können wir ja vielleicht mit ihr mal drüber reden. Ich bin sehr, sehr gespannt tatsächlich, was da konkret drin steht. Ich habe neulich schon mal so eine Auswertung gesehen, wie viele Wörter die einzelnen Parteien in ihren Parteiprogrammen haben. Das ist sehr unterschiedlich. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was Esther da mitbringt.
Du meinst Wortzahl oder Wortschatz?
Wortzahl. Also es war eine ziemlich große Bandbreite. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, die einen waren so 18.000 und die anderen irgendwie 38.000 oder so. Also da ist ein gewisser Unterschied.
Ne? Es gibt ja auch so Statistiken, ne, wie viele Wählerinnen und Wähler überhaupt zum Wahlprogramm lesen.
Ja, fühle ich mich auch ein bisschen ertappt natürlich.
Ja, aber wir haben ja Esther und die macht das. Die wird das so gut machen. Ja. Die wird uns und nicht nur uns davon erzählen. Genau, ganz kurz noch, Christian, du hast eben gesagt, so eine Recherche würde dir Spaß machen. Es gibt andere Sachen, die machen dir keinen Spaß. Ein Beispiel, was macht dir keinen Spaß?
Excel-Tabellen oder so. Also so sehr friemelige, kleinteilige Sachen. Das ist irgendwie so nicht so meins.
Ja. Ja, vielleicht kannst du ja da auch hier mit KI und so.
Ja, habe ich lange gehofft, aber ehrlicherweise bin ich ziemlich enttäuscht bisher, weil das alles nicht so dolle ist. Und es gibt ja auch bestimmte Sachen, die möchte man dann wiederum der KI auch nicht zur Verfügung stellen. Zum Beispiel Kontobewegungen oder irgendwie sowas. Also ja, naja, aber bin eigentlich ganz dankbar, weil der allergrößte Teil der Aufgaben, die ich habe, sind ja doch Sachen, die ich sehr, sehr gern mache. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die mir nicht so viel Spaß machen.
Also ich kann sagen,
Post eintüten gehört auch dazu.
Ja, okay. Ja. Ich finde manchmal so eine mechanische Tätigkeit zwischendurch
genau,
ganz gut.
Ja, genau, es hängt auch so ein bisschen davon ab. Ne? Wenn man gerade, dann ist es auch mal cool, 50 Postkarten zu schreiben oder so.
Ja, oder noch mehr.
Oder noch mehr.
Ja. Und eine Sache, die mir aber Spaß macht, das kann ich hier sagen, ist der Fahrradpodcast Antritt. Großes Glück, dass ich das dann auch machen darf. Die nächste Ausgabe dieses Fahrradpodcasts erscheint in der kommenden Woche am Freitag, dem 14. Februar.
Bis Valentinstag.
Dahin. Oh.
Hm. Hast du noch gar nicht dran gedacht?
Nee, ne? Und was sagt das jetzt, wenn das der Freitag, der 14. Februar?
Gute Frage.
Wenn das, die 13. ist vorbei, könnte was werden.
Fahrradliebe. Oder so.
Also da wäre ich,
ja. Du denkst eher an den 13. Naja, es ist jedenfalls Freitag, der 14.
Nee, ich gestehe es hiermit, ich denke bei Liebe nicht nur an Fahrräder, Christian. Aber das ist eine andere Geschichte. vielleicht am auch nächsten Freitag.
Auch an Kuchen vielleicht. Oder auch an andere Dinge. Na, das ist doch gut.
Ja.
Also,
das 14. ist für dich vielleicht schwer vorstellbar, aber zumindest in meinem Leben, nein. Ja. Okay, also jetzt, bis dahin erreicht ihr uns unter antritt@detektor.fm und bei Instagram und bei Mastodon, da ist Christian. Und ich habe noch eine Idee.
Bitte.
Die habe ich mit dir nicht abgesprochen, aber sag mir doch mal, wenn Leute jetzt diese Folge gehört haben, gesagt haben, hey, das finde ich gut und ich finde auch diesen Blick auf Wirtschaft gut. Und jetzt ist aber eine Woche, bis ich auch einen neuen Fahrradpodcast Antritt hören kann. Wenn jemand jetzt noch nicht Brand 1 gehört hat, hast du eine Folge, wo du sagst, das ist ein gutes Beispiel, die hat mir richtig Spaß gemacht, dann würde ich die nämlich verlinken in den Shownotes.
Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage nach dem Lieblingsbuch, ne? Aber also wenn ich jetzt so ein bisschen rauszoome, also ich hatte tatsächlich im letzten Monat gab es eine Episode, die fand ich sehr, sehr gut, war aber ein bisschen ein besonderes Thema. Also Ann-Kathrin Buhl hat uns so ein bisschen erklärt, was ist eigentlich Employer Branding, also Arbeitgebermarketing, was steckt da dahinter, was ist da so die Idee. Das war eine gute Folge, gleich vom Anfang diesen Jahres, also die allererste Folge im Januar 2025, aber vielleicht so eine Zeit oder zwei zeitlose Folgen. Jetzt hast du mich gefragt, dann kriegst du auch zwei.
Also Ann-Kathrin Buhl.
Genau, dann kriegst du insgesamt drei.
Ja, los.
Du kriegst Ann-Kathrin Buhl zum Thema Employer Branding. Dann eine Folge, die ich sehr, sehr gut fand und wo ich auch weiß, dass sehr, sehr viele Leute gehört haben, ist die Folge mit Michael Seemann zu Kryptowährung. MS Pro kennt man ihn möglicherweise auch von Mastodon, früher X und so. Sehr profilierter und kritischer Denker. Nimmt so ein bisschen diesen ganzen Krypto-Hype mal auseinander. Sehr, sehr fundiert und eine sehr, sehr gute Folge. Ist schon ein paar Tage älter, aber fast immer noch aktuell. Und eine andere Folge, oh, da kommen wir wieder, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung und wir haben es nicht abgesprochen, kommen wir wieder zum Thema Liebe. Johanna Degen über Tinder und wie so Algorithmen dort funktionieren und wie Liebe auch ein Markt sein kann und so. Also ist auch eine der beliebtesten Folgen aller Zeiten. Johanna Degen forscht ja tatsächlich zum Thema Dating-Apps und so und da geht es eben auch um Tinder und Marktwert und so. Sehr, sehr spannende Folge und hat mir extrem viel Spaß gemacht, damals die zu produzieren.
Das ist ziemlich gut. Da gibt es jetzt drei Folgen, mit denen man das überbrücken kann oder einfach mal reinhören kann beim Fahrradpodcast Antritt bei verschiedenen Themen, die du genannt hast. Finde ich gut. Und jetzt ist es an mir, noch einen Song zu droppen.
Stimmt.
Erstmal, hier der vom letzten Mal, dein Song, den fand ich ziemlich gut.
Ah.
Ja, also kann ich verstehen, dass dir der zusagt.
Und schön, dass er auch dir zusagt.
Ja, der sagt mir auch zu. Ja. Und das ist für mich, es ist auch so ein bisschen so ein Christian Bollert-Song, finde ich.
Ja, wahrscheinlich ist es so.
Ja. Genau, doch. Also finde ich gut. Kann ich viel mit
anfangen. Aber habe ich ja auch gesagt, Francesco und ich, wir sind, glaube ich, irgendwie du über sprichst, das Universum.
Ja, als du das so gesagt hast und ich habe das nochmal gehört, habe ich mich gefragt, kennt ihr euch?
Nee, überhaupt nicht. Okay. Aber ich habe das Gefühl, es ist so parasozial. Viele Hörerinnen und Hörer
da draußen
haben ja auch das Gefühl, dass sie uns kennen. Und ich habe das Gefühl, dass ich Francesco kenne. So, ich habe ihn noch nie getroffen, aber ich glaube, er ist ein guter Typ.
Ja, das, diesen Effekt kann ich nachvollziehen. So, und jetzt harter Break zum neuen Song. Falls sich jemand erinnert, unsere Kollegin Imke, die war im September mit mir hier im Fahrradpodcast Antritt, weil Christian war nicht da.
Wer
sich daran erinnert. Ich habe Imke eben gefragt und hab ihr gesagt, wen ich spielen will. Und sie sagte, oh ja, das ist total cool. Das ist nämlich die Missy Elliott der Gen Z. Hast du eine Ahnung, wer das ist?
Die ehrlich gesagt nicht.
Okay, hast du die Grammys verfolgt?
Nur am Rande. Also
ja, okay.
Hans Zimmer hat einen gewonnen, habe ich mitbekommen. Beyoncé hat endlich bestes Album, also so ein bisschen.
Für ein Country-Album, ne?
Genau, die Nachrichten dazu gelesen.
Okay, bestes Rap-Album?
Kendrick Lamar?
Nee, nicht Album. Bestes Song?
Ach, stimmt.
Ist auch wirklich, also ich bin seit über einem Monat in der Kendrick-Schleife.
Immer noch?
Ja, ja.
Ja, hast du mir im Dezember schon erzählt.
Ja, ja, ja.
Stimmt.
Mhm. Aber, nein, bestes Rap-Album hat Kendrick Lamar nicht bekommen, aber Doechii. Doechii hat ein Album gedroppt und dieses Album hat nicht nur richtig gute Musik drauf, sondern auch einen richtig guten Titel. Und zwar heißt es Alligator Bites Never Heal.
Okay.
Und da ich eine spezielle Beziehung zu Alligatoren habe und hiermit auch alle Alligatoren grüße, ist es natürlich völlig klar, von welchem Album hier ein Song gespielt wird. Und ja, es ist der Hit oder einer der Hits. Denial is River von Doechii vom sehr guten Album Alligator Bites Never Heal.
Offenbar nicht nur was für junge Alligatoren.
Nee, Alligatoren aller Altersklassen. Grüße gehen raus und ich wünsche gute Fahrt.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Hey. I thought it was all over.
What's up, Doechii?
Hey, girl.
You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
Has it really?
Probably since, like, your last EP, All the Places You'll Go.
Oh, wow. It's been a minute, yeah.
I've been getting some calls. Oh. People are a little bit worried about you.
Not worried.
And I know that I was kind of that outlet for you, so.
You were.
Why don't you just tell me what's been going on?
Okay.
Remember old dude from 2019, nice clean nigga did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wifey. I was so confused, what should Doechii do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the Zoom. Turns out the girl was really a dude. Nigga think he slick back till I slip back. Got my lick back, turned a nigga to a knickknack. I moved on, dropped a couple of songs, and then I went and got signed. Now it's 2021.
Okay, I just feel like this is the perfect opportunity for us to just take a second and kind of unpack what's happened to you. You know, this guy cheated on you and...
Fuck it. Platinum record this, Bible record that. I'm making so much money, I'm all over the net. I'm moving so fast, no time to process. And no, I'm not in a gang, but I'm always on set. Wristwatch, drip drop, label want the TikToks. Now I'm making TikTok music, what the fuck? I need a cleanse, need a detox, but we ain't got time to stop. The charts need us. Fast forward me, 2023. I'm stacking lots of cheese and making money. My grass is really green and... Honestly, I can't even fucking cap no more. This is a really dark time for me. I'm going through a lot.
By a lot, you mean drugs?
I wouldn't.
Drugs?
No, it's a...
No?
It's a natural plant.
No, I'm not judging.
I'm not an addict.
I'm just saying.
I don't think...
You wanna talk about it?
I mean, fuck, I like pills, I like drugs, I like getting money, I like strippers, I like to fuck, I like day drinking and day parties in Hollywood, I like doing Hollywood shit, snorted Bollywood. What can I say? The shit works, it feels good, and my self-worth's at an all-time low. And just when it couldn't get worse, my ex crashed my place and destroyed all I owned. Whoopsie, made a oopsie, $100,000 oops made me loopy. I ain't a killer, but don't push me. Don't wanna have to turn a nigga guts into soup bean.
Whoa. Okay, Doechii. We don't wanna revert back into our old ways. So we're gonna try a breathing exercise, okay?
All right,
when I breathe, okay. You breathe. All right? Let's go.